langer Zeit nicht mehr. Aber das hatte bei Necros damals durchaus eine gewisse Bedeutung über ja 2 Jahrzehnte eigentlich. Aber bei Sijin hat das jetzt nicht mehr viel Sinn gemacht. Und ich habe mich jetzt einfach auch ehrlicher und wohler gefühlt mit dem richtigen Namen. Also
man hat ja den Eindruck, bei Sijin ist eh alles so ein bisschen direkter und bodenständiger, wenn man so will, als bei Necros Christos. Weniger konzeptioneller Überbau. Würdest du das auch so unterstreichen?
Ja, definitiv. Also Necros Christos war sehr eigenständig, was die Musik betrifft und sehr, sehr eigenständig, was diesen ganzen Kosmos betrifft. Der Themen, des Aufbaus, die Platten waren riesige Werke. Deshalb haben wir auch gesagt, wir machen nur 3 von Anfang an. Mhm. Und jetzt bei Sijin ist es definitiv eigentlich zurück zu meinen Wurzeln, wie ich groß geworden bin, mit welchem Metal ich groß geworden bin. Und es ist eine gewisse Form der Freiheit, auch wieder, die für uns bedeutet, ja, wir können machen, was wir wollen. Also
trotzdem ist ja bei Sijin auch der ehemalige Drummer von Necros Christos dabei.
Ja, Ivan.
Ein Baske, wie auch der Gitarrist.
Ekeiz.
Da fragt man sich ja, warum 2 Musiker aus einem anderen Land, gab es in Berlin keine geeigneten Leute? Weil es ist ja logistisch nicht ganz so einfach, denke ich mal.
Das ist nicht ganz so einfach. Ivan ist ja schon seit langer Zeit an meiner Seite und für mich einer der besten Drummer überhaupt, mal abgesehen vom Menschlichen, der ist mein kleiner Bruder und ist 10 Jahre jünger als ich und das war von vornherein klar, wenn wir die Band machen, ist er dabei und er hat ja damals, als wir mit Sijin angefangen haben, auch noch in Berlin gewohnt, das heißt also, wir konnten ja regelmäßig proben, wir haben zwar nur zu zweit geprobt, Ekeiz hat schon immer im Baskenland gelebt, aber Ivan war ja noch da und das war sogar noch bis zu Sumerian Promise Zeiten so. Also wir konnten ja das Material zusammen auch arrangieren und proben, ausgiebig. Und er ist dann zurück in seine Heimat. Wohnt jetzt allerdings auch in Galizien, also gar nicht im Baskenland, mit seiner Freundin. Habe ich ihn auch schon besucht. Haben sehr schönes Anwesen, sehr schönes Haus. Traumhaft. Ja, und es ist da, wo es einen halt hin verschlägt. Aber neben all der Logistik und neben all den Problemen, was das mit sich bringt, jeder hat sein Leben und es soll uns nicht davon abhalten, zusammen Musik zu machen.
Und was das für Musik ist, über die wir hier sprechen, das hören wir jetzt mal. Habt ihr nämlich mit Sijin das 2. Album Helljin Combat veröffentlicht. Ja. Und daraus hören wir jetzt mal einen Song, nämlich Dachma Curse von Sijin. Das waren Sidrin mit Dagmar Curse und deren Sänger und Bassist Malte Gericke ist gerade bei mir im Studio zu Gast. Dagmar Curse, gibt es dazu noch was zu sagen? Dagmar ist ja, glaube ich, so eine Art Begräbnisstätte für so, ich sag mal, Geierbestattung oder
genau,
so.
Genau, das ist richtig? Altes zoroastrisches Ritual eigentlich und auch genannt Türme des Schweigens. Es waren alte offene Türme, also nach oben hin offen, wo die Körper in so in so einer Kreisform eingebettet wurden, offen dargelegt wurden und dann konnten halt Aastiere die sozusagen verzehren. Die Knochen wurden von der Sonne getrocknet und hat man die in der Mitte in so ein riesiges, in so ein riesigen Bassin einfach reingehauen.
Ja,
also dieses Staub zerfallen. Das ist eine sehr, sehr ökologische Form der Bestattung.
Ja. Könntest du dir auch vorstellen, so bestattet zu werden?
Ja, das gibt's ja nicht mehr. Aber jedenfalls gab es das hier auch noch nie in unserem Kulturkreis. Aber da habe ich keinen Schmerz mit, natürlich.
Aber im Himalaya macht man es, glaube ich, zum Teil immer noch so, dass man Körper so auslegt und dann die von den Geiern abgeholt werden.
Es gibt immer noch, glaube ich, ist das in Tibet?
Ich glaube.
Diese auch noch, die Form der Bestattung, ja.
Du warst ja auch Teil des für viele wichtigsten Metal-Albums des Jahr 2024 und zwar Absolute Elsewhere von Blood Incantation. Da hast du ein paar Gast-Vocals zu beigetragen. Wie kam es dazu?
Ja, also, dass ich ja jetzt ein Teil war, möchte ich jetzt stark bezweifeln. Die Jungs sind alte Freunde von mir und die sind einfach großartig. Also mal abgesehen davon, dass sie unglaubliche Musiker sind, sind es die nettesten Typen, die man sich vorstellen kann. Absolute Musik-Nerds. Ich liebe die Jungs. Und es kam so, dass ich von einem Kumpel von Nasco von Titanblatt, mit dem hatte ich geschrieben, der meinte, ey, weißt du eigentlich, dass hier Paul und die Jungs in Berlin aufnehmen? Ich so, was? Nee, wusste ich nicht. Und dann habe ich Paul geschrieben und dann waren die zu der Zeit gerade in den Noisy Rooms beim Proben eine Woche. Da habe ich Paul geschrieben, meinte, ey, pass auf, ich will euch nicht stören. Wenn das irgendwie geht, würde ich euch gerne mal kurz treffen. Und dann hat er gesagt, ja, komm vorbei, sofort. Und dann war ich bei denen bei der Probe und dann kam irgendwie diese Idee, ey, du musst in den Hansa-Studios vorbeikommen und super, ich meine, da würde ich sonst nie reinkommen, ja. Wollte ich sowieso schon immer mal sehen, habe mich ja tausendmal bei denen bedankt und war dann bei denen halt im Studio und es ist so nach und nach entstanden, ey, wir brauchen jetzt mal da noch einen Satz da auf Deutsch, die Seele der Zeit und dann mach mal da noch so ein Vocal Part, so ein Shout bitte und ach, das ist großartig, aber als Teil würde ich mich da nicht bezeichnen, die sind einfach viel zu nett. Dass die immer sagen, ja, das war total wichtig, dass du dabei warst. Ja, das war überhaupt nicht wichtig.
Naja, am Ende ist das Album ja die Summe aller Teile.
Ja, es mag sein, aber das ist jetzt so ein kleiner Teil. Also
das Konzert in Berlin kürzlich wurde ja sogar hochverlegt und war trotzdem dann ausverkauft.
Ja, unfassbar.
Worauf führst du diese enorme Popularität dieser Band zurück? Hast du damit gerechnet?
Nee, also als die mir das Album komplett in Hansa-Studios vorgespielt haben, war ich erstmal total sprachlos und dachte, oha, also bin sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Ich war erstmal total geplättet, das ist ja wirklich eine Reise. Und habe denen aber natürlich das Beste gewünscht. Und anscheinend haben sie ja wirklich alles richtig gemacht. Verdient haben sie es zu 100%, wenn es jemand verdient hat, dann die Jungs. Und ja, es ist einfach großartig geworden, dass das so durch die Decke geht. Ich find's toll, ich freue mich mega für die, weil es auch wieder heißt, dass die Zeiten der anspruchsvollen Musik und auch des Musikhörens nicht vorbei sind. Das freut mich sehr. Und ja, das in Berlin, das war, mein Gott, es war so voll, unfassbar, ja, dass eine Band mit solcher Musik sowas noch reißt, ist absolut erstaunlich. Das ist, glaube ich, einzigartig im Moment auch.
Ja, ja. Ich fand es auch faszinierend.
Ja, total.
Ich freue mich auch total. Wir hören diese einzigartige Musik jetzt mal aus diesem besagten Album Absolute Elsewhere, jetzt den ersten Teil des Songs The Message. Der ganze würde den Rahmen sprengen, auf dem du irgendwie auch zu hören bist im Hintergrund. Also jetzt hier Blood Incantation. Das waren Blood Incantation aus Denver, Colorado mit dem ersten Teil ihres Songs The Message, bei dem mein heutiger Studiogast Malte Gericke von Cijin eben am Ende zu hören war. Und von Cijin hören wir jetzt einen weiteren Song, nämlich Religious Insanity Denies Slavery. Ein Song, der musikalisch vor allem ja auch durch seinen sehr ruhigen Mittelteil auffällt. Gehe ich richtig, dass Metallica dafür Pate gestanden haben, die sowas ja gerne mal gemacht haben in ihrer guten Zeit.
Das ist richtig, definitiv. Also Ride the Lightning damals, Master, Kill 'Em All waren für mich absolut, das waren heilige Scheiben. Ja. Die haben meine Jugend sowas von geprägt. Und ja, der Mittelpart, der ist eigentlich mal entstanden, den habe ich ursprünglich mal so Cliff Burton-Style für zwei Bässe geschrieben. Aha. Und ich fand den aber immer so irgendwie so gut, so atmosphärisch, dass ich dachte, den müsste man mal im Bandkontext ausprobieren. Und dann habe ich den umarrangiert für, also ich meine, wir sind ein Trio, es funktioniert trotzdem aber live. Also ich meine, wir haben die Platte auch live eingespielt, weil der Bass viel von den Harmonien übernimmt. Und gesagt, wir müssen das mal im Bandkontext ausprobieren und war damals eigentlich darauf gefasst, dass meine Jungs sagen, auf keinen Fall nehmen wir das. Das ist viel zu schön, das ist zwar nett, aber machen wir nicht. Und waren beide aber total begeistert. Und ja, so kam das. Außerdem ist mir der Song auch sehr wichtig, was die textliche Aussage betrifft. Es ist ja eine Kritik gegen alle Religionen. Und gibt es einige sehr, sehr ja offensive Schlagwörter in den Text, aber es war mal nötig.
Der Song ist ja lyrisch sehr wütend im Kontrast zu diesem ja recht harmonischen Mittelteil. Du scheinst ja ein recht komplexes Verhältnis zu Religionen zu haben. Ja. Einerseits haben ja die Namen deiner Bands klare religiöse Bezüge, Nekros Christos offensichtlich, und Cijin ist ja auch ein religiöser Begriff. Soweit ich es verstanden habe, ist es im Islam sowas wie der tiefste Punkt der Hölle.
Richtig.
Ja. Andererseits bist du ja extrem religionskritisch. Klär mich mal auf, wie dein Bezug zu Religionen ist.
Ja, ich verkehre gerne bestimmte Dinge ins Gegenteil, um immer Leuten auch mal den Spiegel vorzuhalten. Gut, was jetzt den Namen Cijin betrifft, ich meine, tiefster Punkt der Hölle, besser geht's nicht für eine Death-Thrash-Metal-Band, finde ich, alleine vom Plakativen her. Aber ja, ich bin total gegen organisierte Religionen. Ich finde, es wird alleine da schon schwierig, wenn eine Religion einem vorschreibt, was man zu tun und zu lassen hat. Also ich lehne Dogmen komplett ab, weil ich meine, ich bin selbst spirituell, aber selbst wenn es diese große unendliche Kraft, die halt die Religion Gott nennen, was ich nicht tue, gibt, dann interessiert es das überhaupt nicht, dieses Etwas, wie man, was man isst, ob man mal ein Bier trinkt oder schon gar nicht, wie Frauen versklavt und behandelt werden in vielen oder den meisten großen Religionen, absolut widerlich, sondern es interessiert, wie ich als Mensch bin und mich als Mensch verhalte. Und sobald dir jemand vorschreibt, was du zu tun oder zu lassen hast, das finde ich unglaublich schwierig. Und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und wenn man mal davon absieht, was Religionen tun, gerade, wie gesagt, schon mit Frauen, scheiß Patriarchat, was die Menschen antun unter dem Deckmantel des Glaubens, ist einfach nur zum Kotzen. Und das muss da einfach mal raus.
Gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen drüber.
Ja, sollte es jedenfalls
nicht. Und wir hören jetzt mal diese musikalische Anklage gegen religiösen Machtmissbrauch, die sich da nennt Religious Insanity Denies Slavery von Cijin.
Fritz, beste Musik. Stahlwerk. Metal.
Mit Tobi Schaper.
Lies pedophilia.
Religious Insanity, Deny Slavery war das von Sijin. Und der Mann, der diesen Song geschrieben hat, ist hier bei mir, nämlich Malte Gericke. Grundsätzlich ist ja keine Musik so voll von religiöser Symbolik wie der Metal. Warum passt das so gut zusammen, Metal und Religion? Was meinst du?
Ja, ob es zusammenpasst, weiß ich nicht. Aber es passt halt auf jeden Fall, dass man seine Stimme erhebt. Und gerade im Metal werden unschöne Themen angesprochen. Und im Metal sollte das auch immer ein bisschen rabiater zugehen, meiner Meinung nach. Und ich finde es gut, wenn Leute ihre Stimme heben und sagen, so nicht, so nicht. Ich meine, ich muss mir ein bisschen selbst an die Nase fassen, weil ich noch zu Sumerian Promises Zeiten mal gesagt habe, ich schreibe nie einen sozialkritischen Text und bleibe bei meinen Horrorgeschichten und beim Okkulten. Aber irgendwie war es jetzt Zeit, vielleicht ist es jetzt auch das Alter. Also ich werde auf jeden Fall im Alter immer wütender, wenn ich sehe, was läuft für eine Scheiße in der Welt, politisch und religiös und dieser ganze Dreck. Und ja, jetzt war es einfach mal an der Zeit. Und ich glaube, das passt gut, weil Metal ist halt einfach keine angepasste Musik, sollte es jedenfalls nie sein.
Du hast eben das Okkulte auch erwähnt, worüber du auch geschrieben hast. Jemand, der das Okkulte im Metal ja besonders stark herausgestellt hat, ist der Däne King Diamond, vor allem früher mit seiner Band Mercyful Fate. Inwiefern war das für dich ein Einfluss?
Ich glaube, King Diamond höre ich seit, also ich glaube, ich habe mit Them, das ist 1987, oh Gott, jetzt bin ich schlecht.
Them war 88.
88, ja, danke dir, sehr gut. Das war meine erste King Diamond. Und ich war völlig fasziniert. Ich weiß noch, wie ich mit den älteren Metalheads an meiner Hochhaussiedlung an der Tischtennisplatte stand. Die hatten Ghetto Blaster und da lief Them auf Kassette überspielt. Ich dachte nur, was ist denn das? Und das war für mich die Initialzündung. Seitdem höre ich King Diamond. Und ja, natürlich am Samstag bin ich da. Mercyful Fate habe ich danach erst entdeckt. Paar Jahre danach. Aber ist, glaube ich, einer meiner Top 5 Bands. Also.
Und wie du schon erwähnt hast, am kommenden Pfingstsamstag spielt King Diamond hier in Berlin in der Columbia-Halle. Und zur Einstimmung auf diese Show hören wir jetzt King Diamond mit einem Song seiner Band Mercyful Fate, und zwar Come to the Sabbath.
Live.
Dinge, die gehören einfach zusammen. Wie Pommes und Mayo, wie Arsch auf Eimer, wie Bibi und Tina, wie Blitz und Donner, wie Doll und Dollar, wie Fritz und das Lolla. Und das schon seit 10 Jahren.
Fritz präsentiert
das Lollapalooza. Mit Justin Timberlake, Armin van Buuren, Ray, J-Hope und Gracie Abrams. Benson Boone, Sophie Tucker, Artemis und Shabuzi. Und das sind längst noch nicht alle.
Das Lollapalooza.
Samstag 12. und Sonntag 13.07. im Olympiastadion und drumherum. Solange es noch Karten gibt, gibt's Karten überall, wo es Karten gibt.
Lollapalooza.
Wie immer, Lollapa präsentiert von
Fritz.
21:31.
Fritz. Nachrichten.
Mit Timo Macheski.
Es war das erste Treffen mit US-Präsident Trump und das ist aus Sicht von Kanzler Merz gut gelaufen. Merz hat nach dem Treffen im ersten gesagt, man habe ein Fundament für sehr gute und zielführende Gespräche gelegt. Anscheinend haben sich die beiden so gut verstanden, dass Merz Trump auch zu einem Treffen nach Deutschland eingeladen hat. Gesprochen haben die beiden unter anderem über Geld fürs Militär, über US-SoldatInnen in Deutschland und den Krieg in der Ukraine. Junge Menschen sind die Brückenbauer von morgen, das sagt Bundesbildungsministerin Prien. Sie hat heute sich mit dem israelischen Außenminister Saar getroffen und vereinbart, den deutsch-israelischen Jugendaustausch auszubauen. Der biete eine gute Möglichkeit, aktiv an einer friedlichen Zukunft zu arbeiten, sagt sie. Bisher haben rund 700.000 Jugendliche daran teilgenommen. Bei diesem deutsch-israelischen Jugendaustausch lebt man für ein paar Tage oder Wochen in einer Gastfamilie im jeweils anderen Land. Und es gibt Workshops, Diskussionen und man besucht Gedenkstätten. Knapp 5,5% mehr Geld. Das gibt's für die Abgeordneten im Bundestag ab dem nächsten Monat. Sie haben sich ihre Gehaltserhöhung auf knapp 12.000 Euro im Monat am Abend quasi selbst beschlossen. Seit 2016 sind die sogenannten Diäten an die allgemeine Lohnentwicklung gekoppelt, die vom Statistikamt veröffentlicht wird. Dass das weiter so gehandhabt wird, das muss aber jedes Mal nach der Bundestagswahl neu beschlossen werden. Linke und AfD sind gegen diesen Mechanismus. Die Berliner Handballfüchse, die sind kurz davor, zum ersten Mal deutscher Meister zu werden. Sie haben sich im vorletzten Spiel der Bundesliga-Saison mit 45-35 gegen den VfL Gummersbach durchgesetzt. Dadurch gehen sie als Tabellenführer ins Saisonfinale. Da reicht den Füchsen sogar ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Wetter.
14 bis 23 Grad sind aktuell noch im Fritz-Sende-Gelände. Den Abend über kann es immer wieder Regen oder auch kurze Gewitter geben. Nur der Süden Brandenburgs, der soll verschont bleiben. In der Nacht lockern die Wolken dann aber relativ schnell auf. Erst zum Morgen hin ziehen wieder neue Regenwolken rein. Es geht runter auf 15 bis 12 Grad. Und morgen, da ist es erstmal bewölkt. Später ein bisschen sonniger, dann wieder neue Gewitter bei maximal 24 Grad.
Verkehr.
Insgesamt sieht's gut aus auf den Straßen im Fritz-Sende-Gelände, aber Probleme macht weiterhin die A113. Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist die Autobahn statt auswärts Höhe Adlershof gesperrt und statt einwärts zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße. Das soll bis um 5 Uhr noch so bleiben. Und bis um 5 Uhr ist auch der Tiergartentunnel gesperrt wegen Wartungsarbeiten in Richtung Kreuzberg. Alle unterwegs, gute Fahrt.
Danke, Timo.
Bitte.
Mehr aktuelle Infos rbb24.de. Und wenn euch dieses Fritz-Musik-Special gefällt, dann hört's doch einfach nochmal. So oft ihr wollt und wann ihr wollt. Musik in unserer kostenlosen Fritz-App oder in der ARD-Audiothek. Unter Sender RBB Fritz. It's Fritz. It's Fritz. Beste Musik. Stahlwerk. Metal. Mit Tobi Schaper. Tobi Schaper.
Zurück beim Stahlwerk, noch immer mit meinem Studiogast Malte Gericke von der Death-Thrash-Band Cijin. Death-Thrash, ist das, kann man das so einordnen, würdest du das so sagen?
Ja, definitiv. Also, es ist nicht traditioneller, reiner Death-Metal, sehr viele thrashige Elemente, ja.
2021 ist ja das Debüt rausgekommen von Cijin, das hieß Sumerian Promises. Wo siehst du da so die Unterschiede zu dem gerade erschienenen Album Helljin Combat?
Da sind wir genau beim Punkt. Also Helljin Combat hat viel mehr Thrash-Anteile. Eigentlich musikalisch sind einige Songs absolut mit 80er Thrash, aber halt mit meiner Stimme, die es so ein bisschen Death-Metal-lastiger macht. Sumerian Promises war ein sehr, sehr wütendes Album. So einzuordnen vielleicht im 87, 88er Bereich, wo sich der Death Metal aus dem Thrash sozusagen gelöst hat, weil den Death Metallern der Thrash zu zahm geworden war. Und wir sind jetzt eigentlich so einen Schritt weiter noch zurückgegangen, haben mehr thrashige Elemente, was jetzt die Gitarrenarbeit ist, sehr ausufernd. Und ich glaube, da sind die größten Unterschiede. Und es sind sind viel komplexere Songs.
Der Titel von diesem Debütalbum Sumerian Promises, der bezieht sich ja auf die Sumerer, ein antikes Volk, was in Vorderasien gelebt hat, und die werden irgendwie häufiger in der Metal-Welt thematisiert, so kommt es mir vor. Es gibt ja auch eine Band Sumerlands und von Sorcerer's Song Sumerian Script, und also es kommt mir immer mal wieder unter. Was würdest du sagen, ist wahrscheinlich ein sehr komplexes Thema, aber was macht die Sumer für Metal anschlussfähig?
Ich glaube, das geht generell um dieses Mystische, um dieses nicht erklärbare, alte Kulturen, Zivilisationen, was damals schon gewusst wurde, was heute teilweise nicht erklärbar ist. Ich würde jetzt, was uns betrifft, da gar nicht so viel reininterpretieren. Damals kam das so, dass es einen Song halt gab auf diesem Album, der heißt halt Sumerian Promises, und meine Jungs fanden halt diesen Titel so geil. Und es gibt jetzt auf der ersten Platte kein Konzept, was jetzt über diese Sumerer oder Akkadier ausschließlich geht, sondern es war halt dieser Song, der ausschlaggebend war, okay, der Titel ist gut, der ist sehr prägnant. Klar gibt's auf Sumerian Promises auch sehr viel von alten mystischen Dingen ist die Rede, aber ich würde jetzt nicht sagen, also es hat jetzt nichts was damit zu tun, dass wir rein diesem Konzept verfallen sind. Ja, es war halt der Titel, der sehr schlagkräftig war.
Ja, ja. Wir hören jetzt aber einen anderen Song aus diesem Album, Sumerian Promises, und der heißt Dagger of a Thousand Deaths. Death ist ziemlich schwer zu sprechen, der Plural von Death. Cijin sind das.
Yeah.
Das waren Sijin mit Dagger of a Thousand Death aus ihrem Debütalbum Sumerian Promises. Und im Vorfeld hast du, Malte, mir ja ein paar Bands genannt, die dich geprägt hatten. Und darunter war aber nur eine klare Death-Metal-Band, nämlich Morbid Angel. Warum die und nicht eine ähnlich relevante Band wie Death oder Possessed Bolt Thrower oder Entombed? Es gibt ja so einige, so, die diesen Status haben von Morbid Angel. Warum hast du dich davon für Morbid Angel entschieden?
Also, ja, gute Frage. Eigentlich hätte es, ich war vielleicht stimmungsabhängig, aber eigentlich ist es gut, dass du sagst, eigentlich hätte es Possessed sein müssen. Die habe ich noch früher gehört und noch früher wirklich verehrt. Ich glaube, von Possessed ist alles, was sie damals gemacht haben, die beiden Platten plus Eyes of Horror für mich auch, es ist absolut essentiell. Morbid Angel waren aber die, die auch mein Leben irgendwie dann komplett auf den Kopf gestellt haben mit Alters. Und als ich die 91 dann das erste Mal in Berlin gesehen habe, war für mich, das war die Reise klar. Das war also dieses, da will ich hin, genau das will ich machen und das ist mein Leben. Also wahrscheinlich war es die Stimmung so, ja.
Das, man hört ja auch bei euch durchaus den Einfluss von Morbid Angel so ein bisschen. So
also auf Sumerian weitaus mehr. Ich bin ganz froh, dass es jetzt bei Hellgen Combat viel weniger Vergleiche gibt, die wären auch Quatsch. Klar gibt es immer noch mal ein, zwei Parts. Das ist einfach eine sehr prägende Band für mich gewesen. Wäre jetzt auch komisch, wenn es da jetzt gar nichts mehr von gibt an Riffs, die irgendwie vielleicht sich mal ein bisschen ähneln. Aber ja, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden, dass die Vergleiche jetzt weniger werden.
Naja. Wer ist für dich, kannst du das so definieren, wer ist für dich die wichtigste deutsche Death-Metal-Band?
Wow, das ist nicht einfach. Ich glaube, da muss ich mal drüber nachdenken.
Weißt du, aber die erste, die du gehört hast?
Die erste, die ich, ja, das kann ich dir sagen, die erste, die ich gehört habe. Aber das wird kein Mensch mehr kennen, das waren nämlich Kumpels von mir. Jetzt muss ich überlegen, wie die hießen. Die habe ich im Proberaum gehört. Und danach war die erste deutsche Death-Metal-Band, die ich auf dem Konzert gehört habe, 1990 zusammen mit Carcass, war Atrocity.
Ah ja.
Aus Baden-Württemberg, ja, die damals Hallucinations gerade mal aufgenommen hatten. Geile Platte übrigens, schade, was aus der Band geworden
allerdings,
ist. Aber das war noch geiles Zeug. Ansonsten stehe ich, weiß nicht, ob man das Death Metal nennen kann, aber zum Beispiel auf die alten Poison stehe ich total. Das ist aber so ein Mittelding, ne? War das jetzt Thrash, Black oder Death? Ja, muss ich mal überlegen.
Vielleicht fällt es dir noch ein. Wir hören jetzt nämlich erstmal definitiv eine der einflussreichsten amerikanischen Death Metal Bands, nämlich Morbid Angel mit Brainstorm aus ihrem Album Blessed Are the Sick. I know the text divine.
Fritz. Beste Musik. Musik. Stahlwerk. Stahlwerk. Metal.
Mit Tobi Schaper.
Das waren Slayer mit Evil Has No Boundaries in so einer Art Live-im-Studio-Version vom Album Live Undead. Und das war ein weiterer Wunsch meines Gastes Malte von Seejin. Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal Slayer gehört hast und was dich daran so fasziniert hat?
Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich da war. Es muss echt so, ich war 12 oder so. Und ein Kumpel aus meiner Siedlung hatte mir ein Tape zusammengestellt und auf der A-Seite war Show No Mercy von Slayer. Ich habe die damals in meinen Walkman reingeschoben. Ich weiß, ich bin auch nach Hause gelaufen. Und ich habe diesen ersten Song gehört, dachte ich, werd nicht mehr. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Also das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und für mich ist Show No Mercy auch immer noch die Slayer-Platte, obwohl ich alles bis 1990 liebe. Also inklusive Seasons. Danach ist dann doch für mich aus. Aber das ist für mich immer noch meine absolute Lieblingsplatte aufgrund dieses Gefühls einfach.
Und du hast ja gerade eben deine Siedlung in Berlin erwähnt. Berlin gilt ja insgesamt so eher als Techno- und Elektro-Hochburg und so. Wie bewertest du die Berliner Metal-Szene?
Na, aber damals nicht. Ne? Also,
und
das
und
muss
heute?
Man, ja, genau. Also damals, ich weiß noch zu meiner Zeit, Ende 80er, Anfang 90er, es gab unglaublich viele Metalheads in Berlin. Also ich komme aus dem Süden, ich hatte sehr viele Kumpels, auch Wutzki Allee und Gropiusstadt. War eine große Metal-Szene. Wie gesagt, bei mir in Südtempelhof da, die Siedlung, es waren so viele Metalheads. Du hast bei Konzerten damals im Madhouse Ecstasy, es war rappelvoll, des Huxleys. Als Deicide auf der Legion-Tour gespielt haben, standen 5 Bullenwannen davor, weil die Fans alle so durchgedreht sind. Das waren ganz andere Zeiten. Der ganze Hermannplatz war voll mit Metalheads. Und du hast dich teilweise auf der Straße, hast du einfach mal dich gegrüßt, so ey, geiles Shirt, Mann und so. Siehst du heute überhaupt nicht mehr, ne?
Ich hab den Eindruck, es tut sich schon was.
Ja, es ist auf jeden Fall, das muss ich auch sagen, ist besser geworden, viel besser. Es gibt sehr viel auch junge Leute wieder in der Szene, was ich total geil finde und ist auf jeden Fall besser geworden, aber vielleicht habe ich damals das auch einfach gar nicht mitbekommen, was jetzt das Elektro- und Techno-Zeug betrifft, weil es mich auch nie interessiert hat.
Weil es gibt ja jetzt auch Bands, so Indian Nightmare, Occulta, Race, Space Tracer und alles sowas.
Absolut geile Leute.
Ne, ja. Es gibt ja echt, und die Wolf City Leute, die super Konzerte organisieren und so. Also ich finde, da hat sich schon was getan. Eine Band, auch aus Berlin, hören wir jetzt, nämlich Grin. Das ist eher ein Sludge-Metal-Duo. Das ist das Ehepaar Oberg. Und Jan Oberg, der macht auch sehr viel für den Berliner Metal. Der produziert im Hidden Planet Studio etliche Bands und hat selbst drei am Start. Und dies ist jetzt eben das Duo mit seiner Frau Sabine Grin. Mit dem Song Nebulas aus dem 5. Grin-Album Acid Gods, was gerade erschienen ist. Grin aus Berlin waren das mit Nebulas und auch aus Berlin ist ja immer noch Malte Gericke von Sijin und von deren neuen Album Helljin Combat hören wir jetzt zum Abschluss der Sendung noch den Opener Fear Not the Tormentor. Und was an dem besonders auffällt, ist ja, wie viel Zeit ihr euch für das Intro nehmt, um den Song aufzubauen. Kommt das heute im Metal oft zu kurz? Was würdest du sagen?
Das weiß ich nicht. Ich höre leider viel zu wenig neue Platten, muss ich leider gestehen. Aber es war auf jeden Fall eine große Inspiration. Alte Scheiben wie So Far, So Good, So What von Megadeth und zahlreiche andere, wo du endlose 3 Minuten Riff-Eskapaden erstmal hast, bevor überhaupt die Stimme dazukommt. Und das war eine große Inspiration. Sowas wollte ich auch. So eine ganz andere Dynamik, größere Songaufbauten. Und es war definitiv die Vorlage für diesen Anfang.
Allerdings gibt's ja vor den Riffs dann noch so ein kurzes atmosphärisches Intro. War es für euch eine Versuchung, so ein typisches Horror-Intro davor zu setzen, noch wie viele Metal-Platten es ja früher hatten? Oder habt ihr da gar nicht drüber nachgedacht?
Nee, gar nicht. Also eigentlich dieses Geräusch, das sind ja so distorted Gitarren, die so rückwärts abgespielt werden. Das war eine reine Studio-Idee. Eigentlich wollten wir gleich mit dem Bass starten, mit dem Vorspieler von dem Riff. Aber Ekeiz hat dann da noch was Schönes gezaubert. Also es war absolut spontan.
Ganz kurz noch, hast du ein Lieblings-Metal-Platten-Intro?
Klischee, aber Altos of Madness.
Okay.
Von Immortal Rites. Der Teil, der auch rückwärts läuft, ja. Und da knallt die Band mit dem Riff rein. Absolut geil.
Gut, mit diesem Gespräch über Intros sind wir auch am Ende der Sendung. Zuletzt noch, was sind die nächsten Pläne bei CGN und gibt es vielleicht auch die theoretische Möglichkeit, euch mal in Berlin oder Brandenburg zu sehen?
Ja, die gibt's, die Möglichkeit. Ich habe jetzt leider das Datum nicht im Kopf, aber wir gehen auf Tour mit den Chilenen Mayhemic ab Ende September. Und es gibt ein Berlin-Date. Gruß an Ezio und Eleni, die machen das von Wolf City. Ich habe jetzt leider das Datum vergessen. Lässt sich rausfinden, sobald es annonciert wird. Und es wird eine Berlin-Show geben. Ja.
Sehr gut. Vielen Dank für deinen Besuch an dieser Stelle.
Ja, danke, Tobi.
Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt sind hier zum Abschluss noch CGN mit zumindest dem Intro von dem Song Fear Not the Tormentor. Der ganze Song geht, glaube ich, 8 Minuten. Also gibt es leider nur das Intro. Aber damit ihr eine Vorstellung habt, worüber wir hier reden. Bis nächste Woche beim Stahlwerk. Tschüss.
Das Ding.
Unser Ding.
Und UFM.
It's Fritz.
Schönen guten Abend. Ich grüße euch doch einen herzlichen feinen guten Abend. Mein Name ist Julian Heunchen Heun und ihr hört Heunchens Eckkneipe. Heunchens Eckkneipe ist eine Sendung, wo wir alle zusammenkommen und die Zeit zwischen heute und morgen gemeinsam verbringen. Hier ist Platz für eure Themen, hier ist Platz für eure Geschichten und hier kann man einfach an Tresen kommen und mit mir quatschen. Man braucht theoretisch, Freunde, man braucht kein Thema. Aber man kann. Ihr könnt eine Geschichte mitbringen, irgendwas, was euch juckt, was auch immer, ja. Ist Wumpe wie die Humpe. Aber wir haben auch was uns da, sagen wir mal so ein bisschen durch den Abend führt. Ich muss hier gerade noch mal ein bisschen aufräumen. Hier ist in die Kneipe. Leute, hier ist überall alles voll. Ist alles nicht abgewaschen und so. Mann. Unser Thema heute Abend ist die Kneipenschlägerei. Ich versuche heute Abend hier eine Kneipenschlägerei anzuzetteln und zwar gemeinsam mit euch. Kennt ihr das nicht? Wenn sich gerangelt wird, ist so, wisst ihr, wenn das sich, und dann wird das so kurz, so choreografisch, die Zeit wird in Zeitlupe, in eurem Kopf wird klassische Musik eingespielt und dann fliegen ein paar Fäuste und es ist schön, es ist lustig, es ist was los. Oder ist überhaupt nicht lustig. Ist traurig. Irgendwer verliert einen Zahn, irgendwer tut jemandem weh, wie er eigentlich wehtun wollte. Ja, Missverständnisse. Jemand kriegt aus Versehen eine Faust ab, Kneipenschlägereien, können alles. Und können alles kaputt machen. Ist ein großes Thema. Möchte ich mit euch besprechen, könnt ihr hier einfach an Tresen kommen und mir eure Geschichte von jeder Schlägerei der Welt erzählen. Muss jetzt auch nicht in der Kneipe gewesen sein. Wurdet ihr gehauen, Freunde? Habt ihr einen auf der Mütze gekriegt? Oder seid ihr sogar stolz, dass ihr einen gehauen habt? Kann ich persönlich, ja, ich aus meinem Körper heraus, gar nicht nachvollziehen. Aber ihr habt verschiedene Leute. Und für verschiedene Leute haben wir hier Platz am Tresen. Die Nummer ist 0331 70 97 110. Ich könnte die nochmal sagen, oder aber ich spiele die einfach ab für euch, Freunde. Nämlich dieser. Pass auf.
Freundchens Eckkneipe ist geöffnet.
Jetzt anrufen.
Und hier auf dem Barhocker an der Bar hocken.
0331 70 97 110.
Das ist die Nummer und dann reden wir mal über Schlägereien, was ihr mal so erlebt habt. Oder sagt ihr, ich bin Pazifist, ich renne weg. Wenn mich einer hauen will, wenn einer sagt, du willst auf was aufs Maul, dann sag ich, nee, und ich nehme die Beine in der Hand. Kann ja auch sein. Und dann sprinte ich. Und zwar im Vollsprint und ich bin stolz drauf. Ist ja auch möglich. Ja, wir reden über das große, kleine Thema Gewalt, was lustig ist, was auch irgendwie pittoresk ist, was auch seine eigene Magie hat. Kampfsport, ja, Boxen, Changido, Aikenso, Avocado, wie sie alle heißen, die Kampfsportarten. Ist ja auch was Athletisches, ist was Feines, ist was Schönes, ist aber auch furchtbar. Ich hab so Scheiße schon gesehen an Schlägereien. Ihr auch? Ruft da an. 0331 70 97 110. Oder aber ihr sagt, Hörnchen, ich habe überhaupt kein Thema. Ich möchte einfach Zeit verbringen. Ich möchte bei dir an Tresen und dann möchten wir mal sehen, was der Abend so bringt. Ist auch eine Möglichkeit. So können wir hier auch zusammenkommen. Natürlich, das geht. 0331 70 97 110. Oder aber...
In Hörnchens Eckkneipe ist noch Platz an der Bar.
Jetzt anrufen.
Und hier auf dem Barhocker an der Bar hocken.
0331 70 97 110.
Ja. Ist hier eine schöne Kneipe. Ihr müsst euch die Kneipe so vorstellen. Ist die Kneipe an der Endhaltestelle, ja? Hier sind viele Leute, die auch nichts mehr vorhaben. Und hier sind viele Leute, die auch ganz schön viel vorhaben, die viel erlebt haben, ja? Die was... Dieter! Du musst abaschen! Dieter ascht immer nicht ab. Ich muss ihm das sagen, jede Sendung, der ascht ja nicht ab. Der hat einen Ascheturm auf seine Zigarette, ja? Der schiefe Turm von Asche, Dieter. Ja, ich sage es euch, Freunde. Nummer ist 0331 70 97 110 und dann quatschen wir beide schön, ja? Oder noch mit wer? Manchmal sind wir auch zu fünft in der Leitung. Fallen uns gegenseitig ins Wort und es ist schön. Es ist nett. Manchmal ist auch, ja, manchmal ist zäh. Es ist ein Kneipenabend. Kann philosophisch werden, kann hart werden. Ihr bestimmt, wie es ist. 0331 70 97 110 ist die Nummer und wir hören jetzt mal einen kleinen Song und zwar von Doi. Der heißt, mit Gewalt geht alles, außer einzuschlafen.
Schicht im Schach und Dame. wie die Nacht, wie sie mich schon wieder auslacht. Ich bin platt, wenn der Morgen auf mich einkracht. Offenbach macht Nacht Schachmatt. Die Côte d'Azur ist da, wo man sie sich macht. Die Nacht macht mich zu diesem Panther im Käfig, als ob es tausend Stäbe gäbe auf ewig. Sehe hinter tausend Stäben sehr wenig. Da ist kein Gitter, du Vogel, ich bin mein Käfig. Die Nacht macht mich zu diesem Panther im Käfig, als ob es tausend Stäbe gäbe auf ewig. Sehe hinter tausend Stäben sehr wenig. Da ist kein Gitter, du Vogel, ich bin mein Käfig.
Grüße euch bei Heunchens Eckkneipe. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Mein Name ist Julian Heunchen Heun und wir haben hier eine Sendung vor uns in unsere Ohren, wo man anrufen kann. Klasse, ihr könnt in diese virtuelle, echte, falsche Kneipe kommen. Ihr könnt hier an den Tresen kommen und wir bewegen uns gemeinsam in Richtung Freitag. Ihr braucht kein Thema. Ihr könnt einfach so an diesen Tresen kommen, mit mir ein bisschen quatschen über dieses, über jenes. Was habt ihr erlebt? Was bewegt euch? Ich löse eure Probleme. Ich mache neue Probleme. Oder aber ihr wollt aufs Maul. Kann auch sein. Das Ding ist nämlich, wir haben ein Thema für die Leute, die unbedingt ein Thema wollen. Das